Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche über zur Weiterentwicklung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik durch Wolfgang Klafki. In einem heute aktuell bereits in 6 Auflagen erschienenen Einführungskurs für Hauptfachstudierende im Fach Erziehungswissenschaft findet sich zum Thema dieses Vortrages folgende knappe Interpretation. Ich zitiere: In deutlicher Abgrenzung sowohl von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik als auch von der empirischen Erziehungswissenschaft bildete sich seit den späten 60er Jahren die kritische Erziehungswissenschaft als dritte zentrale Richtung der Erziehungswissenschaft heraus und dominierte für knapp ein Jahrzehnt in der erziehungswissenschaftlichen Theoriediskussion. Beeinflusst durch die politischen Impulse der Studentenbewegung sowie angeregt durch die sozialphilosophischen Arbeiten der Frankfurter Schule, versuchte sie, das Erziehungsdenken an die gesellschaftliche Wirklichkeit und den fortgeschrittenen Reflexionsprozess der Sozialwissenschaften anzupassen. Zitat Ende. Das Zitat dokumentiert eine in der Sekundärliteratur öfter wiederholte Interpretation und Würdigung der Denkentwicklung von Wolfgang Klafki. In kritischer Ergänzung dazu möchte ich aufgrund von Quellenstudien die Entstehung der kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft genauer untersuchen. Ich stelle 2 Fragen. Erstens: Wie beschrieb und interpretierte Wolfgang Klafki in den verschiedenen autobiografischen Texten und Gesprächen seine erziehungswissenschaftliche Entwicklung? Zweitens: Zu welchen historischen Kontexten und Diskussionszusammenhängen muss man Klafkis erziehungswissenschaftliche Entwicklung in Beziehung setzen? Ich komme zu erstens: Wolfgang Klafkis autobiografische Deutung seiner erziehungswissenschaftlichen Entwicklung. Klafki hat in seinem autobiografischen Selbstverständnis die geisteswissenschaftliche Pädagogik zwar zuweilen partiell kritisiert, ihre hermeneutisch-pragmatische Fragestellung und Zugangsweise aber niemals über Bord geworfen. Ich zitiere ihn: Denn ich fand in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik entweder Ansatzpunkte für Horizonterweiterungen oder aber Grenzen, an denen man sie überschreiten musste, ohne den Grundansatz aufzugeben. Im Zusammenhang dieser positiven Sicht der geisteswissenschaftlichen Pädagogik macht Klafki beispielsweise auch auf den Umstand aufmerksam, dass bereits seine akademischen Lehrer Erich Weniger und Theodor Litt unter den Vertretern der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, ich zitiere, sicherlich diejenigen gewesen sind, die generelle Zusammenhänge zwischen Pädagogik und Politik am nachdrücklichsten betont und reflektiert haben. Gleichzeitig betont der immer um differenzierte Einschätzung bemühte Klafki, dass er der unbestreitbar konservativen wissenschaftlichen und bildungspolitischen Position Theodor Litts von Anfang an nicht gefolgt sei. Als Beleg für diesen Umstand verweist er auf die 2. Auflage seiner Dissertation, in der er im Schulstrukturkapitel, Zitat, zum ersten Mal auf die große Bedeutung der Konzeption der Gesamtschule bereits 1963 hingewiesen habe. Auch habe er die kritische, skeptische Einstellung Litts gegenüber der Reformpädagogik als Blickschärfung erfahren und sich dabei den reformerischen Optimismus zu keiner Zeit nehmen lassen. Für die inhaltlichen und methodischen Perspektiverweiterungen Wolfgang Klafkis war nach seinen autobiografischen Zeugnissen zweifellos die Diskussion im Hofgeismarer Arbeitskreis von großer Bedeutung. Auf diese Hofgeismarer Gespräche werde ich im Zusammenhang meiner 2. Fragestellung noch nach historischen Kontexten und Diskussionszusammenhängen noch ausführlicher eingehen. Im Vorgriff auf diesen Teil meines Referates interpretiere ich schon jetzt die dortigen Diskussionszusammenhänge als ersten wichtigen Ansatz zur Weiterentwicklung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. In Hofgeismar trafen sich ab 1960 regelmäßig Assistentinnen und Assistenten unterschiedlicher Fachgebiete. Klafke bewährte seine Teilnahme an diesen Gesprächen in mehreren autobiografischen Zeugnissen als zentrale Perspektiverweiterung. Ich zitiere: Bildungssoziologische, sozialisationstheoretische und ideologiekritische Fragestellungen sowie die Einsicht in die Notwendigkeit der Entwicklung empirisch-pädagogischer Forschung sind spätestens in diesem Zusammenhang zu unverzichtbaren Bestandteilen des erziehungswissenschaftlichen Problembewusstseins der an diesem Diskussionsprozess Beteiligten geworden. In meinem Falle schlug sich das unter anderem in dem Buch Die Arbeits- und Wirtschaftswelt im Unterricht der Volksschule und des Gymnasiums 1964 nieder. Die gerade erwähnte Perspektiverweiterung steht in den autobiografischen Quellen Nebensätzen wie, ich zitiere, in den ersten Jahren meiner Hochschullehrertätigkeit in Marburg, wir wissen das 1963, bestimmte wissenschaftsmethodisch gesehen die geisteswissenschaftliche Pädagogik mit ihrem hermeneutisch-pragmatischen bzw. historisch-systematischen Verfahren mein erziehungswissenschaftliches Denken. Zitat Ende. Die Ungereimtheit beider Aussagen in der rückblickenden autobiografischen Selbstvergewisserung markieren vermutlich eine Übergangssituation. Nach der Berufung an die Universität Marburg trat Klafke recht bald mit dem Politologen Wolfgang Abendroth, dem Soziologen Heinz Maus und nach dessen Emeritierung mit Werner Hofmann sowie mit dem Psychologen Heinrich Düker und seinen erziehungswissenschaftlichen Kollegen Leonhard Fröse in eine durchaus enge Beziehung. Mit diesem Personenkreis, zu dem zuweilen auch noch die emeritierte Elisabeth Blochmann gehörte, arbeitete Klafke unter anderem in einem regelmäßig tagenden Diskussionszirkel und als Mitglied der Konventsfraktion, zunächst hieß die Demokratische Alternative, danach Demokratische Initiative, zusammen. Ich zitiere Klafke wieder: Die Weiterentwicklung, Intensivierung und Differenzierung meines gesellschaftspolitischen Bewusstseins und in Wechselwirkung damit meiner erziehungswissenschaftlichen Sichtweise verdanke ich in besonderem Maße die Anregungen und Auseinandersetzungen, den Herausforderungen und Möglichkeiten, die damals Teile der philosophischen Fakultät boten. Schließlich waren natürlich auch die im eingangs zitierten Einführungskurs im Fach Erziehungswissenschaft erwähnten politischen Impulse der Studentenbewegung in der Genese der Weiterentwicklung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zur kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft wichtig. Dazu wiederum Klafke: Die Studentenbewegung bewirkte natürlich auch in Marburger pädagogischen Seminar Veränderungen der Inhalte und vor allem der Form, in denen Lehrveranstaltungen abliefen. Klafke sympathisierte durchaus mit den Forderungen linker studentischer Gruppen in Marburg. 1967, im Zuge der Protestaktion nach dem Tode von Benno Ohnesorg, sprach Klafke auf Wunsch der studentischen Organisatoren der Marburger Kundgebung zum ersten Mal, das ist schon ein Zitat, zum ersten Mal vor vielleicht 1500 Studenten, Hochschullehrern, Mitarbeitern und Schülern. Auch subjektiv war das für mich eine wesentliche, erregende Erfahrung. Es ist eben doch etwas anders, ob man in einem Hörsaal als Professor über ein fachgebundenes Thema spricht oder ob man in einer öffentlichen Versammlung mit Polizeiabsperrung zu einem hochbrisanten politischen Frage spricht. Ich komme zu zweitens. Historische Kontexte und Diskussionszusammenhänge von Wolfgang Klafkis erziehungswissenschaftlicher Entwicklung. Zur Frage dieses Abschnittes berichtet Klafki: In der Weiterentwicklung meines allgemeinen politischen und besonders meines bildungspolitischen Bewusstseins schlug sich insbesondere die Auseinandersetzung mit den Impulsen des Rahmenplans des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen 1959 und des Bremer Plans der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände 1960 nieder. Diese beiden Pläne, auf deren genaue Entstehungsgeschichte hier nicht eingegangen werden kann, waren ein Ausdruck für das allgemeine Unbehagen über die stagnierende Schulentwicklung nach 1945 in der Bundesrepublik. Die öffentliche Diskussion um diese Pläne war heftig, oft verzerrt und polemisch. Georg Picht argumentierte als Mitglied des Deutschen Ausschusses am 18. Juni 1959 in der Zeitung Christ und Welt beispielsweise gegen den Vorwurf, der Rahmenplan enthalte mehr Soziologie als Pädagogik. Zitat: Die Tatsache allein, dass in einem Gutachten von der Gesellschaft und deren Anforderungen die Rede ist, genügt in den Augen mancher Kreise, um zu beweisen, dass dem Ausschuss das Verständnis für den primären Sinn der Bildung fehlt. Im Zusammenhang meines Referats ist es aufschlussreich, sich Wolfgang Klafkis Reflexion bei der Lektüre etwa von Pichs Stellungnahme vorzustellen. Vor diesem Hintergrund zitiere ich nochmals Picht etwas ausführlicher. In einigen Stellungnahmen haben Vertreter einer konservativen Richtung zu erkennen gegeben, dass sie es für ihr Interesse halten, schlechterdings jede Reform unseres Bildungswesens zu verhindern. Die Vorstellung, es sei möglich, inmitten dieses fortreißenden Stromes am überkommenen Formen des Bildungswesens festzuhalten, ist eine so offensichtliche Illusion, dass es unbegreiflich ist, wie ernsthafte und wissenschaftlich gebildete Männer an einem so fadenscheinigen Traum festhalten können. In einer Welt, in der sich alles neu gestaltet, ist auch die Reform der Schule unvermeidlich. Sie kommt auf jeden Fall so oder so. Die einzige Frage ist, wie sie kommt. Dieses längere Zitat kann uns einen ersten Einblick in die Inhalte der Diskussion in dem parallel zu den skizzierten Entwicklungen gegründeten Hof-Geismarer Arbeitskreis geben. Es wurde bereits angedeutet, wie wichtig dieser ein- bis zweimal jährlich auf Einladung des Comenius-Institutes Evangelische Arbeitsstelle für Erziehungswissenschaft in Hof-Geismar stattfindende Diskussionszusammenhang war. Aus der kontinuierlichen Tagungsarbeit und den dort stattfindenden vorurteilsfreien Diskussionen entstand eine Reihe wichtiger Publikationen, die in den Reihen Pädagogische Forschungen, Veröffentlichung des Comenius-Instituts sowie Gesellschaft und Erziehung, herausgegeben von Karl Ludwig Furk, Dietrich Goldschmidt und Ingeborg Röbbelen, in Heidelberg bei Quelle und Meyer erschienen sind. Einzelne Publikationen wie Pries Soziologie des Erziehungswesens 1963 oder Hans-Günter Rolfs Sozialisation und Auslese durch die Schule 1967 wurden Bestseller im erziehungswissenschaftlichen Seminarbetrieb. Klafki nennt folgende Namen von Gesprächspartnern, die regelmäßig am Hof-Geismarer Arbeitskreis teilgenommen haben: Dietrich Goldschmidt, Werner Mangold, Willi Strelewitz, Johannes Schwertfeger als Soziologen, Peter Fürstenau als Psychoanalytiker und Soziologe, Hans-Hermann Grothoff und Gerhard Kiel, Helga Thomas und Rosemarie Nawe-Herz, Karl Ludwig Furk, Fritz Bonsack und Peter Martin Röder, Karl Ernst Nipko, Wolfgang Schulz, Wolfgang Kramp, Wilfried Huber, Franz Wellendorf, Klaus Mollenhauer als Erziehungswissenschaftler. Klafke hat den Blick auf diese Kollegengruppe rückschauend beschrieben, wie sich der zunächst relativ traditionell konzipierte hermeneutische Ansatz später mit Ideologiekritik, empirischer Forschung und Handlungsforschung verbunden hat. Ich zitiere wieder: Ich begann mich erst dann stärker für die Gesellschaftswissenschaften zu interessieren, als ich soziologische und politologische Ansätze kennenlernte, die von einem kritischen, innovatorischen, auf Praxisveränderung zielenden Interesse geleitet waren. Die vorher genannten und manche andere Kollegen im Hofgeismarer Kreis repräsentierten ein solches Interesse und machten damit auf entsprechende Richtungen in den Sozialwissenschaften aufmerksam. Daraus und aus eigener Lektüre ergab sich für mich eine Erweiterung meiner erziehungswissenschaftlichen Perspektiven in inhaltlicher und methodischer Hinsicht zur Erkenntnis der Bedeutung der Analyse und Kritik der gesellschaftlichen Implikationen der Erziehung und pädagogischen Theorien. Zitat Ende. Wolfgang Klafki nahm 1963 den Ruf auf die Professur für Erziehungswissenschaft an der Universität Marburg an. Wie bereits angedeutet, wurde hier seine persönliche Entwicklung und kritische Horizonterweiterung durch das kontinuierliche Gespräch mit Kollegen, unter anderem in der Konventsfraktion Demokratische Alternative, noch stark intensiviert. Um den Horizont und das persönliche politische Klima unter Klafkis Marburger Kollegen wenigstens etwas zu veranschaulichen, werden skizzenhaft biografische Hinweise notwendig. Ich beginne mit dem 1965-85 verstorbenen Partisanen im Land der Mitläufer. Das ist ein Zitat von Habermas. Gemeint ist natürlich Wolfgang Abendroth, 1906 bis 1985. Dieser war ab 1933 in verschiedenen illegalen Widerstandsorganisationen aktiv gewesen. Im November 1937 wurde er vom Oberlandesgericht in Kassel wegen Hochverrats zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Anfang 1934 kam er in die Strafdivision 999 und arbeitete unter anderem in Griechenland konspirativ gegen die Nazis. Der bekennende Marxist wurde 1951 vom damaligen hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn nach Marburg berufen. Abendroth berichtet über das hochschulpolitische Klima Anfang der 1950er Jahre, ich zitiere: Die schlimmste Belastung, welche man an der Universität und unter Intellektuellen in jener Zeit mit sich herumtrug, war die, gegen den Faschismus gekämpft zu haben. Die Berufung Abendroths war durch den bereits 1947 nach Marburg berufenen Psychologen Heinrich Düker 1898 bis 1986 unterstützt worden. Dieser war ebenfalls von 1936 bis 1939 wegen politischen Hochverrats aufgrund der Tätigkeit im Internationalen Sozialistischen Kampfbund und Deutschen Freidenkerverband inhaftiert. 1944 wurde Düker erneut inhaftiert und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager kehrte Düker zunächst als Professor nach Göttingen zurück, wo er 1946 zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde. Das dritte Mitglied der Gruppe war der Soziologe Heinz Maus, 1911 bis 1978. Auch dieser wurde im Faschismus 1938 inhaftiert und 1944 wegen Verstoß gegen das Heimtückegesetz angeklagt. Bereits 1932 studierte Maus bei Karl Mannheim und Max Horkheimer. Mit dem im US-Exil lebenden Horkheimer korrespondierte er auch während des Faschismus in verschlüsselter Form. Von 1951 bis 1956 war Maus Assistent von Max Horkheimer, der wieder in Frankfurt lehrte. 1960 erfolgte der Ruf von Maus als Professor für Soziologie nach Marburg. Maus war unter anderem Mitherausgeber der soziologischen Texte im Luchterhand Verlag mit insgesamt 103 Bänden 1959 bis 1977. Diese soziologische Schriftenreihe war damals wohl die angesehenste der Bundesrepublik. Der Nachfolger war Werner Hofmann, 1922 bis 1969. Er wurde 1966 nach Marburg berufen. Hofmann war Marxist und hatte bereits kritisch zum Stalinismus publiziert. Gemeinsam mit Abendroth und Maus prägte er die sogenannte Marburger Schule. Schließlich war Leonhard Fröse 1924 bis 1994 für Klafki ein wichtiger Gesprächspartner. Fröse war vor Klafki 1961 als Nachfolger der aus dem Exil zurückgekehrten Elisabeth Blochmann auf den Lehrstuhl für Pädagogik berufen worden. Nach einer schweren Verwundung im Krieg wurde ihm das linke Bein amputiert. Der aus der Ukraine stammende Mennonit Fröse promovierte 1949 bei Hermann Nohl zum Thema das pädagogische Kultursystem der mennonitischen Siedlungsgruppe in Russland. Durch die Kriegserlebnisse wurde er veranlasst, am Aufbau demokratischer Verhältnisse in Deutschland mitzuarbeiten. Wie seine Publikation »Was soll aus Deutschland werden? Neue Aspekte der Deutschlandpolitik« 1968 mit Beiträgen unter anderem von Abendroth, Thomas Ellwein, Erich Mende zeigt, hat er als linksliberaler kritisches Mitglied der FDP eine Friedenspolitik und eine auf Entspannung gerichtete Ostpolitik befürwortet. Gemeinsam mit Wolfgang Klafki entwickelte Fröse eine Seminarverfassung am Marburger Pädagogischen Seminar mit Drittelparität, die ab 1968 praktiziert wurde. Diese selbstverständlich nur sehr knapp skizzierten Marburger Kollegenkreis von Klafki war durch persönliche Integrität, wissenschaftliche Reputation und vor allem durch den Widerstand gegen den Faschismus geprägt. Klafki beschrieb seine Erfahrungen mit dem Kollegenkreis in einem Interview mit mir am 13.11.2001, Zitat, Marburg war wichtig, entscheidend wichtig. Es war ein glücklicher Umstand, dass ich 1963 hierher gekommen bin. Ich weiß nicht, ob es genauso intensiv gelaufen wäre, wenn mich das Schicksal nach Tübingen, Göttingen, Köln oder Bonn verschlagen hätte. Nein, da war Marburg zum Beispiel mit Abendroth, dem schwierigen Hofmann, mit Düker eine enorm positive Schule. Und deswegen verteidige ich die ja auch immer und ich verteidige in diesem Kontext auch immer die Studentenbewegung. Vor diesem Hintergrund hat Klafki bereits 2 Jahre nach seiner Marburger Berufung im April 1965 den von Heinz Maus und Eugen Kogon initiierten öffentlichen Brief an den DGB gemeinsam mit 18 weiteren Marburger Kollegen unterstützt. Dieser Brief forderte die Gewerkschaften zum Handeln gegen die Notstandsgesetze auf. Klafkis produktive politische und persönlichen Kontakte zu den genannten Marburger Kollegen führten auch dazu, dass Klafki an der Vorbereitung des 1968 erfolgten Gründung des Bundesdemokratischer Wissenschaftler beteiligt war. Ich komme zum Schluss. Wolfgang Klafki hat die geisteswissenschaftliche Pädagogik zwar partiell kritisiert, grundsätzlich aber an dem hermeneutischen, historisch-systematischen und reformpädagogischen Profil festgehalten. Er hat die erziehungswissenschaftliche, empirische und gesellschaftspolitische Horizonterweiterung der kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft als integrative Weiterentwicklung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik interpretiert. die Notwendigkeit einer empirischen und gesellschaftlich-politischen Horizonterweiterung wurde für Klafki bereits am Ende der 1950er Jahre durch seine Auseinandersetzung mit dem Rahmenplan des Deutschen Ausschusses und dem Bremer Plan deutlich. Für die Horizonterweiterung in den 1960er Jahren war die grenzüberschreitenden Diskussionen und Publikationsprojekte zwischen Erziehungswissenschaftlern, Soziologen und Psychologen in dem Hof Geismarer Arbeitskreis besonders wichtig. Mit dem 1963 erfolgenden Ruf als Professor für Erziehungswissenschaft wurde das persönliche und hochschulpolitische Zusammentreffen mit Professorenkollegen der Fächer Politik, Soziologie und Psychologie für die Erziehungswissenschaft und gesellschaftlich-politische Weiterentwicklung von Klafki zentral. Dieser Professorenkreis war durch den Widerstand gegen den Faschismus, jahrelange Zuchthausstrafen und Deportationen ins Konzentrationslager geprägt. Wolfgang Klafki war spätestens nach 2 Jahren 1965 in diesen Professorengruppe gleichberechtigt integriert. Er hat die an gesellschaftskritische Aktionen zur demokratischen Veränderung der Bundesrepublik aus Überzeugung mitgetragen und mitgestaltet. Dies gilt auch für die an der Universität Marburg bei aller ihren partiellen Verrücktheiten, das ist Klafki, lebendige Studentenbewegung. Der beschriebene Entwicklungsprozess von Klafki mündete und materialisierte sich 1969 in der Realisierung des Funkkollegs Erziehungswissenschaft. Dieses erfolgreichste Lehrwerk der deutschen Bildungsgeschichte hatte folgende Auflagenhöhen. Band 1 450.000 Exemplare, Band 2 363.000 Exemplare, Band 3 335.000 Exemplare. Dieser Erfolg wurde sicher auch durch eine bis heute nicht mehr erreichte produktive Kooperation der Kollegen am pädagogischen Seminar erreicht. An dem von Wolfgang Klafki geleiteten Funkkolleg Erziehungswissenschaft waren beteiligt Georg Rückrehm, Willi Wolf, Reinhold Freudenstein, Hans-Karl Beckmann, Karl-Christoph Lingelbach, Gerd Ieben, Jürgen Diederich sowie Hildegard Müller-Kohlenberg und Hans-Jürgen Fink. Ich danke Ihnen.